nichts ist unpolitisch, glaube ich. Und wir sind, ne, und das ist, glaube ich, einmal ein Satz, den man sich mitnehmen sollte.
In der Branche würde ich mir tatsächlich mehr Austausch wünschen zwischen Filmschaffenden und Institutionen.
Ich glaube, eine gute Möglichkeit, Brücken zu bauen, und das ist ja auch etwas, was ich beruflich ohnehin schon mache, sind Events in diese Richtung zu veranstalten.
Ich habe mich dann parallel halt gefragt, naja, welche Ausbildungsformen gibt es denn neben den Hochschulen? Welche Quereinstiege gibt es da vielleicht?
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk bei unserer neuen Staffel, die wir jetzt wieder starten. Es ist wieder März, April, Ende März gerade, fast wieder April. Die Zeit vergeht immer so schnell, unsere Winterpause, oder Susanne?
Ja, obwohl, ich habe das Gefühl, wir rutschen schon immer weiter in den Frühjahr rein. Ich glaube, irgendwann haben wir mal angefangen, nach der Berlinale kam so die erste Folge oder die Nullfolge, wo wir alles ein bisschen einordnen. Und jetzt lassen wir uns immer ein bisschen mehr Zeit.
Ja, ein bisschen mehr Zeit ist gut. Also ich glaube einfach, es ist so viel zu tun und man sich freut einfach, dass man gerade diese Zeit hat, weil da gerade nicht immer wieder regelmäßig eine Folge rauskommen muss, wo man die Sachen vorbereiten kann. Egal, ob es jetzt ist, schöne Kooperationsfolgen, die wir planen, auch dieses Jahr wieder, oder eben andere spannende Sachen, die wir für euch Zuhörenden planen, dass wir einfach die Zeit haben, die irgendwie vorzubereiten. Was hast du denn gemacht? Also vielleicht, oder bevor ich dich frage, ich glaube, im Hintergrund hört man vielleicht auch schon so ein bisschen andere Geräusche. Wir sind nämlich nicht nur zu zweit.
Genau, wir haben spannende Menschen eingeladen und haben gedacht, die Nullfolge alleine machen, das wird ja auch irgendwann langweilig. Warum holen wir nicht einfach unser Team her? Und daher darf ich ganz herzlich begrüßen einmal Sarah Maria Plekar, unsere Editorin. Und dann haben wir natürlich auch Maria Ortese da, unsere Social Media Managerin. Hi!
Hallo!
Hi! Lustigerweise, ihr habt ja beide Doppelnamen, ne? Sarah Marie Plekar und Anna. Anna, weil wir dich Maria in erster Linie nennen dürfen. Deswegen ist das Maria bei mir immer ganz präsent.
Dürfen.
Und genau, deswegen stolper ich immer so ein bisschen, aber wir halten es immer kurz. Sarah ist Sarah, Maria ist Maria.
Klingt
also
gut.
Du hast keinen Doppelnamen, ja. Ne?
Nee, meine Eltern haben gesagt, ich habe das natürlich mal erfragt, weil es gab viele Kinder in der Schule, ja wirklich, die einen Doppelnamen hatten oder so einen Zweitnamen oder so. Und dann habe ich meine Eltern mal gefragt, weil die haben ja auch jeweils einen zweiten Namen. Und haben sie gesagt, nee, das war uns zu teuer.
Zu teuer?
Zu teuer.
Zu teuer?
Angeblich ja. Also das war, zumindest haben das meine Eltern mir so
Frag
erklärt.
Frag mal nochmal.
Ja, ich würde auch noch mal fragen. Also ich habe ja vor kurzem, also ihr ja auch, also Namen angeben, man muss jetzt nicht für extra Namen bezahlen. Also meine Tochter hat auch zwei Namen.
Also eigentlich kostet es nichts.
Okay, ich muss dann noch mal was klären.
Susanne ist jetzt erstmal oft. Nee, genau. Es geht heute natürlich nicht nur um Namen, sondern es geht natürlich um die neue Staffel. Es geht aber auch so ein bisschen um Gesellschaftliches, es geht um den Podcast, es geht um die Filmbranche und wir wollen so ein bisschen einleiten in die neue Staffel, wie wir es ja jedes Jahr tun, mit einer kleinen Nullfolge, wo wir euch so ein bisschen abholen und euch so ein bisschen heiß drauf machen, was auf euch so in dieser Staffel zukommt. Aber bevor wir das machen, das war meine Frage, die ich gerade schon am Anfang versucht habe einzustreuen, aber da können wir gleich öffnen für euch alle. Was habt ihr denn in diesen 3 Monaten gemacht? Habt ihr euch da ein bisschen, konntet ihr ein bisschen von Indie Film Talk Abstand halten oder eben euch wieder neue Energie kriegen für neue Folgen?
Wer soll anfangen? Gut, ich habe natürlich gearbeitet in meinem Hauptjob. Das habe ich die meiste Zeit gemacht und nebenbei trotzdem ein paar Social Media Sachen gemacht. Da könnte ich vielleicht gleich anschließen etwas, was ich sowieso erzählen wollte, weil wir haben ja diese paar Videos mit euch geteilt auf Instagram, die noch sozusagen das Ergebnis von der Televisionale sind, und da hatten wir einige Vox Pops. Eins davon kam jetzt zum Beispiel noch raus, daran hatte ich gearbeitet, und wir hatten ja auch noch Kooperationsfolgen zwischendurch. Das heißt, ganz ruhig war es beim Indie-Film-Talk ja auch nicht, muss man sagen. Genau, aber ja, gut, neben sehr viel mit den Wahlen beschäftigt, privat noch, und versucht, Wahlkampf zu machen und natürlich auch versucht, viel Zeit leider nicht. Und was noch? Ja, auch versucht, wieder Platz für meine eigenen Projekte irgendwo in meinem Kopf erstmal zu finden, bevor ich das überhaupt auf meinem Schreibtisch finden konnte, den Platz. Dass diese ganzen Sachen waren auf jeden Fall Thema die letzten Monate bei mir.
Sarah, was war bei dir präsent?
Also bei mir gab es zum Ende des vergangenen Jahres ziemlich viele so Abbrüche. Ich würde nicht sagen Abschlüsse, weil das ist irgendwie alles dann doch noch ins neue Jahr rübergerutscht, vor allem so beruflich. Ein paar Aufträge, die sich verändert haben, und deswegen habe ich das neue Jahr so ein bisschen stolperig begonnen und war quasi die letzten Monate erstmal damit beschäftigt, irgendwie zu sortieren, wo kann es jetzt weitergehen und so weiter. Und wir hatten gestern aber, hatte ich das erste Treffen mit einem neuen Auftraggeber und startet jetzt ein neues Projekt, was ich sehr spannend finde, und da freue ich mich jetzt auch sehr drauf. Und bin natürlich auch sehr, sehr gespannt, wie es jetzt in diesem Jahr mit dem Indie Film Talk weitergeht, welche Themen so auf dem Tisch liegen und genau, was wir für Gespräche hören können. Und privat war es so, dass ich jetzt eine neue Mitbewohnerin habe, die mich sehr auf Trab hält und glaube ich gerade bei mir so Thema Nummer eins ist. Und ja.
So wie du es gerade gesagt hast, fragt sich jeder, was ist das für eine Mitbewohnerin?
Was ist das für eine Mitbewohnerin?
Ich habe eine Hündin und sie ist gerade wirklich so, in fast jedem Gespräch taucht sie auf, und ich hoffe, dass es den Leuten nicht zu sehr auf die Nerven fällt, aber es ist gerade eben einfach noch Thema. Und ja, wir sind in der Kennenlernphase, deswegen, ich glaube, die ist immer so am intensivsten und das wird sich dann irgendwann auch einpegeln in der Zeit.
Hat sie ein eigenes Zimmer?
Nee. Das geht auch hier überhaupt. Ich wohne in einer Einzimmerwohnung. Okay. Sie schläft hinter mir, direkt hinter mir auf der anderen Seite der Wand. Und ich hoffe, sie schläft. Moment. Ja, sie schläft. Sie hat so Schlappohren und die hat sie so über ihre Augen drüber gepackt.
Oh.
Das ist wirklich sehr cute.
Susanne, ich habe ja gefragt, es kommt komisch, wenn man jetzt selber anfängt zu sagen, was man erstmal bevor die anderen geantwortet haben.
Das wäre auch völlig okay. Tatsächlich, ich habe mich wieder sehr gefreut. Ich war in Saarbrücken im Januar und durfte dort diesmal die Mob-Meetings mitbegleiten, maßgeblich. Das ist eine Veranstaltung über knapp 2,5 Tagen mit jungen Produzentinnen, die natürlich verschiedene Funds europaweit finden möchten, um ihre Koproduktion zu starten. Das war super intensiv, super spannend, und da durfte ich sozusagen einmal mit durch die Tage geleiten, aber auch thematisch ein bisschen überlegen oder von den Bausteinen her, wie man die denn gut zusammenführen kann. Und das bereitet mir natürlich große Freude, wenn es neben der Moderation auch, ich sag mal so, das Didaktische so ein bisschen mit bespielt und die Methodik, die ich mit kreieren darf oder mit unterstützend hineingeben darf, wenn es darum geht, Menschengruppen zusammenzubringen. Was war bei dir los, Eugene?
Genau, bei mir, also neben Indie Film Talk habe ich noch, wir arbeiten auch an einer Serie, habe ich bestimmt aber letztes Jahr auch schon mal angedeutet, dass wir daran schreiben, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen am Schauen, ob wir Sender dafür begeistern können für die Serie, und ja, passt gerade ganz aktuell zu unserer politischen Situation, die im Lande herrscht. Und genau, das habe ich neben den anderen Jobs, die ich mache. Ich mache ja auch noch viel Werbung und viel Podcast-Produktion für andere Outlets. Und deswegen, da war ich natürlich auch in der Zeit sehr viel beschäftigt. Dazu aber, klar, wenn alles mit Indie Film Talk zu tun hat, natürlich dann, wenn der Blick dahin fällt, wie wir schon immer sagen, ist ja eine Pause. Das heißt, ihr hört uns so ein bisschen weniger. Aber meistens läuft dann auch ganz viel im Hintergrund. Das heißt, wir haben an der Webseite so ein bisschen gebastelt. Wir haben jetzt so eine schöne kleine Partnerseite, wo alle, die mal Kooperationspartner von uns geworden sind, direkt da zu finden sind. Das heißt, wenn ihr mal nach Folgen von der DFFB guckt oder nach Folgen von der IFS Köln sucht, dann könnt ihr direkt draufklicken und dann seht ihr die direkt da aufgelistet, alle, die wir da mit denen gemacht haben. Das ist gleich nochmal einfacher zu kategorisieren, das Ganze. Solche Sachen haben wir gemacht und natürlich dann einfach auch geschaut, eben was für tolle Folgen jetzt produziert werden können, also was wir angehen wollen und welche Themen aktuell sind. Und das nutze ich gerade auch so ein bisschen, um den Bogen zu schaffen, um euch auch zu fragen, weil ich habe das Gefühl, natürlich auch aktuell die Situation mit den Wahlen, den vorgezogenen Wahlen, hat natürlich auch irgendwie mit dem, den ich spreche, kommt irgendwie das sofort hoch. Man fühlt sich irgendwie komisch gerade aktuell. Jetzt sind die Wahlen, glaube ich, jetzt bei unserer Aufnahme 2 Wochen her. Aber immer noch so merkt man, auch so besonders in dieser Kreativlandschaft fragt man sich, oder ich frage mich manchmal auch, ob man noch mehr machen kann, noch mehr machen sollte, um den Blick auf dieses, auf unsere aktuelle Situation in unserer, in Deutschland, aber auch natürlich weltweit zu werfen und gesellschaftlich einfach mehr in den Diskurs zu gehen. Ich weiß nicht, wie es euch ging oder geht aktuell.
Also ich weiß gerade nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe.
Meine Frage war ganz einfach gefragt, wie geht es euch mit dem aktuellen, mit der aktuellen politischen Situation? Geht es euch, treibt es euch um oder seid ihr schon business as usual? Weil es geht ja, die Welt geht ja auch weiter. Weil das merke ich schon für mich, dass ich das mich jetzt immer wieder auch mich verfolgt und so frage auch, welche Geschichten ich erzählen möchte, was wichtig wäre, aber auch andersrum jetzt zu erzählen. Also das sind so die Sachen, die mich herumtreiben. Und da frage ich mich gerade, habt ihr sowas auch? Also fragt ihr euch, meine Maria, ich weiß, dass du auf jeden Fall politisch, hast du ja schon gerade angedeutet, auch sehr viel unterwegs warst bis zu den Wahlen. Das heißt, bei dir, ja, frage ich mich auch, hast du verfolgt es dich oder hast du eine Abschottung, wo du sagst, okay, jetzt mache ich erstmal meine Sachen. Mhm. Wie gehst du damit um?
Ja, also das ist auf jeden Fall eine spannende Frage, die mich auch viel beschäftigt, weil ich fühle mich schon sehr hin und her gerissen zwischen all den primären Verpflichtungen, die man so hat, wie Familie, Arbeit und so, wo man einfach, da kann man ja nicht kürzer treten sozusagen, dann eben die Wünsche, die man hätte, was man alles gerne kreativ machen würde, also weil bei mir natürlich dadurch, dass ich einfach hauptberuflich was anderes mache, die kreativen Projekte so ganz hinten dran sind und immer wenn ich sozusagen die Zeit hätte, mich mit denen zu beschäftigen, dann kommt die Frage noch schon mit rein, was, ob ich nicht gerade mehr was für die Gesellschaft tun sollte, ob man sich da nicht jetzt engagieren müsste, weil es irgendwie eine Zeit ist, wo man das Gefühl hat, entweder jetzt oder nie. Und ich glaube, dieses drängende Gefühl ist halt schon nochmal in den letzten Jahren schrittweise stärker geworden. Also es ist nicht von einem Tag auf den anderen da gewesen, sondern es ist also bei mir zumindest immer weiter gewachsen, weil ich auch früher mal dachte, man muss irgendwas tun. Man hat ja schon immer gewusst, dass es rechte Strömungen in der Gesellschaft gibt. Die hatten natürlich früher weniger zu sagen, aber zunehmend hat man gemerkt, es ändert sich. Ja, und das treibt mich schon sehr um, weil ich mich immer frage, darf ich mir das Privileg nehmen, mich mit meinen eigenen persönlichen Projekten zu beschäftigen, die vielleicht, wie du schon sagst, welche Geschichten mich erzählen. Klar kann ich auch mich mit Projekten beschäftigen, die sozusagen für die Gesellschaft auch einen positiven Impact haben können. Aber da ich mich jetzt so noch nicht da sehe, dass ich denke, wenn ich das produziert kriege überhaupt, und das ist schon ein Akt, dass es dann so viele Leute sehen, dass es einen Impact haben kann. Deswegen, für mich stellt sich die Frage, glaube ich, nicht so sehr, welche Geschichten ich erzählen kann, sondern welche Projekte kann ich unterstützen, die da in die Richtung arbeiten. Aber das ist halt meine persönliche Situation. Genau.
Ich habe da immer so zwei Gedanken dazu. Also das eine, wenn ich selbst nicht geerdet bin, dann kann ich, glaube ich, auch nach außen hin wenig Positives bewirken. Also dass ich es schon in erster Linie völlig okay finde, wenn man sagt, okay, ich muss mich erstmal irgendwie darum kümmern, dass in meiner privaten Blase alles so funktioniert, dass ich meine Grundbedürfnisse stillen kann, dass ich merke, es läuft gut, sei es, wenn ich in einer Partnerschaft bin oder eine Familie habe oder auch Single bin, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin geerdet, ich bin irgendwie, ich habe Kraft, auch was Neues zu tun. Und dann, es gibt so ein sehr schönes Bild, was mal jemand auf einer Laudatio gehalten hat. Und da ging es halt auch um gesellschaftlichen Impact. Und es ging darum, dass er lange Zeit in der Schule gearbeitet hat als Lehrer und das Gefühl hatte, okay, welchen Impact erziele ich hier eigentlich? Weil ich mache so viel, ich tue und mache, ich mache Überstunden, ich versuche die Kinder aufzufangen, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und er fühlte sich so ein bisschen wie so ein Flummi in so einem Würfel, der die ganze Zeit von einer Wand zur anderen hopst und immer schneller wird. Und so ein bisschen die Frage, wen treffe ich eigentlich? Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat sich dann irgendwann damit zufrieden gegeben zu sagen, naja, jeder, der in diesen Raum reinkommt, in diesen Würfel, den werde ich früher oder später treffen. Also im Sinne von irgendwie eine Wirkung auf diese Person erzielen. Hat dann den Bogen noch weiter gesponnen und hat gesagt, Kolumbus ist damals auch auf Reisen gegangen und wollte eigentlich was ganz anderes entdecken und hat erst dann was völlig anderes entdeckt in dem Glauben, er hat das entdeckt, was er eigentlich entdecken wollte und hat das nie erfahren. Und vielleicht müssen wir uns auch manchmal damit zufrieden geben, dass wenn wir Dinge anpacken, dass wir nicht so richtig wissen, wo der Effekt hingeht, den wir aber mit Sicherheit erzielen werden. Nämlich mit jeder einzelnen Person, die wir treffen. Und das fand ich irgendwie ziemlich stark.
Das ist schön. Ja. Ja, aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass man sich die Zeit nehmen muss für sich selbst oder beziehungsweise, dass man sich erst geerdet fühlen muss. Da ist auf jeden Fall was dran. Ja.
Das hat mich nur gerade, weil du gesagt hattest, Susanne, gerade, dass man sich damit vielleicht auch abfinden sollte, dass man vielleicht nie erfährt, welchen Effekt es hatte. Ich hatte eine sehr schöne, also ich arbeite beim Radio und mache Podcasts, ja auch hauptberuflich, und unter anderem gibt es da einen Auftrag, wo bei einer Sendung, also ich mache da die Sendungsleitung, und da können HörerInnen anrufen während der Sendung und Fragen stellen, wie so eine Art Hörertelefon. Und
ach, cool.
Manchmal gibt es da so richtig komische Situationen, aber auch total schöne Situationen, und ich finde diese Gespräche immer sehr interessant und sehr schön, weil es mir zeigt, dass die Leute zuhören. Und dass sie in Kontakt treten wollen. Wenn man ja manchmal das Gefühl hat, ne, man sendet so raus und es kommt irgendwie nie zurück. Früher gab es irgendwie, ich weiß nicht, ob Leute noch LeserInnenbriefe schreiben und so, aber das ist wirklich so der direkteste Draht, den man haben kann. Zumindest ich in meinem Beruf gerade, dass man da dieses Feedback bekommt. Da geht jemand ans Telefon, ruft an, versucht durchzukommen, um eine Frage zu stellen oder ob einfach nur zu sagen, hey, ich mag eure Sendung. Und das sind so Momente, die ich mir dann so aufhebe und die bei mir habe und ja, mich total drüber freue, dass es Menschen machen.
Ich glaube, das ist auch so das Wichtigste. Also wenn man sich so fragt in der politischen Situation, in der wir gerade sind, wie schafft man es in einer solch aufgeladenen Welt, einmal kreativ zu arbeiten und wie erden wir uns? Also das für mich tatsächlich auch ein Schlüssel ist, aktiv zuzuhören. Also den Menschen, denen ich begegne, sei es jetzt Menschen, mit denen ich alltäglich zusammenarbeite oder die ich auch ganz neu begegne, wirklich ehrlich zuzuhören. Also ohne irgendwie, ich sag mal, die Pause zu finden, wo ich dann einschreiten kann, um meinen Senf loszuwerden, sondern wirklich ehrlich zuzuhören. Weil ich merke, das bringt mich runter und gleichzeitig schenke ich der anderen Person eine Aufmerksamkeit, die auch total was bewirken kann, auch wenn das nicht sofort offensichtlich ist für beide Seiten. Eugene, wie geht's dir denn gerade in dieser Zeit?
Alles falsch, was ihr sagt. So, nee, das, also eigentlich, ihr habt das ja schon so ganz gut schön auf den Punkt gebracht. Also ich, mir geht's ähnlich. Ich glaube, also ein Punkt, den du, Susanne, gerade eben gesagt hattest, fand ich ganz, ganz spannend, deine Aussage, weil ich glaube, am Ende geht's auch so ein bisschen darum zu schauen, also auch damit zufrieden zu sein mit dem, was man eh schon leistet auch, ne? Also ich glaube, dass man sich nicht immer den Druck machen muss, man will gleich alles irgendwie verändern oder muss sofort die Veränderung sehen, sondern aber in dem Bereich, in dem man sich bewegt, halt die Veränderung anzustreben und die dann halt so weit durchzuführen, wie man sie führen kann halt. Ich glaube, das ist etwas, was ich so ein bisschen, auch so ein bisschen aus dem Satz, was du gerade von dieser Laudatio erzählt hast, mitnehme, weil man ja dann doch vielleicht, ist natürlich jeder anders gepolt, aber manchmal vielleicht das Gefühl hat, man will noch mehr irgendwie, die Veränderung dauert geht zu langsam und erst recht, wenn man jetzt genau, wie gesagt, jetzt die politische Lage sieht und die Situation, die man jetzt so mitbekommt, egal ob es jetzt aus den Staaten ist oder hier in Deutschland, und man denkt, es muss jetzt noch mehr passieren und muss noch viel schneller passieren, aber dann zu sagen, vielleicht in dem Bereich, wenn wir jetzt sagen, wir sind im kreativen Bereich, kann man mit allem, was man macht, kann man ja versuchen, so ein bisschen dagegen zu wirken. Und ich glaube, das ist, was man stärken sollte dann auch. Und das aber dann zusätzlich vielleicht, weil du gerade von Zuhören gesagt hast, etc., gar nicht nur in diesem politischen Kontext, sondern auch in dem privaten Kontext, aber auch in dem beruflichen Kontext mit einzuziehen. Ne? Dass man wirklich sagt, ich habe das letzten Jahr einmal gesagt gehabt, dass wir auch bewusster vielleicht Räume schaffen sollten für den Austausch und dann eben dadurch halt auch Möglichkeiten schaffen, zu sagen, wir geben Leuten überhaupt eine Stimme, die nicht gehört werden, um dann halt irgendwie da den Austausch überhaupt größer machen zu können. Halt. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen versteht, worüber ich hinaus möchte, aber weil ich rede ja vielleicht von mir in dem Fall, dass man, ich denke mal so, man möchte noch mehr machen und schneller und noch mehr, aber merke einfach, dass das ist genau, wie ihr gerade schon gesagt habt, in dem gewissen Rahmen, in dem man sich bewegt, kann man diese Veränderungen halt starten, die man halt macht. Und das ist so ein bisschen, wo ich mich dann so ein bisschen wohler fühle und nicht den Druck habe, ich muss jetzt noch mehr machen, als was ich eh schon mache.
Was hat das alles mit unserer Filmbranche eigentlich zu tun? Und
gar nichts.
Arbeit, in der wir uns bewegen, zwischen den Filmschaffenden,
na, ganz
zwischen
viel.
Den Institutionen, den Filmischen, den Sendern, den Förderern.
ganz viel. Ich glaube, am Ende, wie gesagt, erst Nummer eins ist, nichts ist unpolitisch, glaube ich. Und wir sind, ne? Und das ist, glaube ich, einmal ein Satz, den man sich mitnehmen sollte, grundsätzlich. Und dementsprechend ist jede Arbeit, die wir tun, egal ob wir der Lehrer sind, der in der Klasse steht, oder ob wir Bildhauerinnen sind oder FilmemacherInnen sind, sind wir in diesem gesellschaftlichen Diskurs immer ein Teil davon. Und ich glaube, deswegen ist es besonders wichtig, jetzt Haltung zu zeigen, auch in unserer aktuellen Zeit. Und deswegen glaube ich, diese politische Situation spielt extrem eine große Rolle auch in eben die Entwicklung unserer Branche. Ja, deswegen, das wäre so meine Antwort darauf.
Ja, wir haben ja uns so ein bisschen dieses Dachthema genommen, Brücken bauen. Also inwiefern ist diese Staffel vielleicht auch genau unter diesem Stern geparkt, Brücken zu bauen in die verschiedensten Richtungen. Also zum einen respektvoll durchaus auch in Konfrontation zu gehen und Räume zu schaffen, in denen wir uns begegnen können, entweder zur Zusammenarbeit oder auch wirklich konfrontativ, um Dinge auszudiskutieren, ob es da um faire Arbeitsbedingungen geht und auch der Schritt, wie kann man das möglich machen, ob es um darum geht, wie wir familienfreundlich produzieren können, ob es darum geht, wie wir Gelder gerecht verteilen, anders verteilen, wie wir überhaupt die Budgets fair gestalten können aufgrund der Inflation und dadurch nicht schon Bedingungen schaffen, die eben faires Filmemachen nicht benötigt. Also ganz, ganz viele Themen, um jetzt nur wenige zu nennen, wo es auch darum geht, Brücken zu bauen und miteinander zu sprechen. Also nicht nur die Forderung von Filmschaffenden an Sender oder Förderer, sondern auch die andere Perspektive einzunehmen und zu gucken, was für eine Problematik haben eigentlich die Sender und die Förderer, die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen oder ähnliches. Wo seht ihr diesen Brückenbau oder wo würdet ihr sagen, ist es bei euch in der Filmbubble, in der ihr euch bewegt, müsste man eigentlich mehr aufeinander zugehen? Wo habt ihr da so Berührungspunkte oder sagt, Mensch, eigentlich wäre es ja mal sinnvoll, wenn die und der oder wenn man hier irgendwie sich mal austauschen könnte?
Also wenn ihr schon mal was habt, sonst ich könnte gleich einsteigen. Natürlich klar, mit dem Thema Förderung und Finanzierung von Filmen und den Filmschaffenden. Da gibt es in manchen Regionen Konzepte, dass es eine viel nähere Verbindung, also eine engere Verbindung zwischen den Filmschaffenden und den Förderungen gibt. Dass es halt da den direkteren Austausch gibt und in manchen Regionen halt sehr viel weniger, wo natürlich klar erwartet wird, dass die Filmschaffenden sich melden und Hallo sagen, aber manche vielleicht gar nicht erst die Möglichkeit sehen, Hallo sagen zu dürfen und zu sagen, ey, hier habe ich einen Film, lasst mal gucken, ob wir den gemeinsam umsetzen wollen. Und das wäre auch ein Bereich, wo ich denke, da könnten mehr Brücken gebaut werden und da mehr Zusammenschlüsse entstehen, ne, zwischen diesen beiden Parteien der Filmproduktion.
Was habt ihr im Kopf, Maria und Sarah, wenn ihr so diese Themen denkt und hört? Hat es was mit der Filmwelt zu tun oder seid ihr ganz anders unterwegs gerade mit dem, was in euren Gedanken herumschwirrt?
Ich hatte gerade nur, weil, also ich bin weniger in dem Filmemachen quasi in dem Kontext unterwegs, sondern eher auf der anderen Seite, also quasi als die Person, die dann am Ende einen Film schaut, darüber spricht und sich austauscht, also eher auf dieser Seite. Und da ist es bei mir gerade so, dass ich viel mir Sachen angucke, die aus anderen Ländern kommen. Einfach, weil ich es erstmal total spannend finde und ja, mir dann auch anschaue, wie sieht denn eigentlich die politische und gesellschaftliche Lage in dem Land aus und wie, weil das natürlich auch immer eine Art ist der Präsentation nach außen und so weiter und wer produziert da was für wen und so weiter. Das finde ich gerade irgendwie ein sehr spannendes Thema und weckt in mir auch den Wunsch dann zu sagen, okay, dann vielleicht schaffe ich das ja mal in dieses Land zu reisen und mir dann anzugucken, wie ich es jetzt sehen würde, um quasi da auch so ein bisschen Bilder aufzubrechen, genau. Also quasi Film und Serien und diese ganzen Geschichten auch so ein bisschen als eine Chance, die Welt zu entdecken. Auf der Seite sehe ich eher diesen Brückenschlag. Also was kann diese ganze Arbeit, die so viele Menschen gemeinsam machen, ihre Kreativität, die sie in ein Werk geben, welchen Effekt nach außen kann das haben?
Oder generell auch der Blick eben in andere Länder zu gucken, wie machen die das eigentlich und wie könnten wir uns davon eine Scheibe abschneiden. Auch etwas, wo ich fast überall, wo ich bin, versuche das zu unterstützen oder nochmal groß zu machen, weil ich schon das Gefühl habe, dass in Deutschland jeder so ein bisschen für sich das neue Rad erfindet, anstatt dann zu schauen, wie macht's denn die Förderung, wie macht es denn die Förderung im anderen Bundesland, wie macht es die Förderung in einem anderen Land, was kann man übertragen oder wie machen es die Sender oder wie machen es die Filmschaffenden, wie vernetzen die sich, dass man da viel mehr tatsächlich auch positiv gemeint kopieren könnte und gucken könnte, was kann man da adaptieren. Und das passiert, finde ich, immer noch zu wenig.
Zumindest verstärkt inspirieren lassen, ne?
Ja.
Genau. Ne, ich glaube, das wäre, oder eben dann da direkt in den Austausch zu treten. Ich glaube, das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Ich bin auch beim Thema Fachkräfte, was ja in den letzten Jahren ein großes Thema gewesen ist. Und man merkt jetzt gerade, dass die Produktionen gerade weniger werden in der Branche. Einfach aus, klar, Geldgründen, aber natürlich auch aus, ne, weniger Serien werden produziert etc. pp. Und ich glaube auch, jetzt müsste man wieder ein bisschen in die Zukunft gucken und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir jetzt nicht noch weniger produzieren, sondern hoffentlich irgendwann wieder mehr produzieren, dass man jetzt die Arbeit, die man angefangen hat, was das Thema Fachkräfte angeht, nicht irgendwie niederlegt und sagt, okay, der Zugang, am Ende geht es um den Zugang für neue Leute in die Branche, den halt immer noch versucht, so niedrigschwellig wie möglich zu halten und in den Diskurs zu gehen mit diesen Menschen. Und da merke ich gerade auch, dass es so ein bisschen Rückgang gibt, weil halt einfach eben genau jetzt gerade natürlich weniger produziert wird. Aber wie gesagt, es sind ja immer Wellenbewegungen, die man nicht vergessen sollte. Und danach ist man wieder erschrocken, oh verdammt, wir haben so wenig gemacht für den Nachwuchs. Wir müssen wieder mehr machen. Das könnte man auch gleich einfach halten. Und dann kommen wir vielleicht nicht in diese Situation.
Was ich dazu sagen wollte, ich könnte eigentlich ganz gut anschließen an das, was Sarah gesagt hat, weil ich glaube, über Filme reden ist auch ganz wichtig. Also es gibt ja, wir leben in einer Zeit, in der es einen Überfluss an audiovisuelle Medien gibt, was nicht heißt, dass davon natürlich alles gut ist. Und wir produzieren oder ja Leute, die in der Branche arbeiten, produzieren weiter und das ist auch gut so. Aber manchmal ist es auch ganz interessant, kurz innezuhalten und zu gucken, was gibt's schon alles und worüber könnten wir noch reden. Und nur weil ein Film 10 Jahre zurückliegt, heißt das nicht, dass er nicht wahnsinnig aktuell sein kann und vielleicht die Diskurse darüber anstoßen könnte. Und deswegen, ich glaube, eine gute Möglichkeit, Brücken zu bauen, und das ist ja auch etwas, was ich beruflich ohnehin schon mache, sind Events in diese Richtung zu veranstalten, auch in der Branche selbst, dass man eben Räume schafft, in denen man darüber sprechen kann, was ein Film mit einem macht, was es bewirkt. Und das muss dann auch nicht zwangsläufig immer der gerade erschienene Film sein oder Serie.
Ja, da sprichst du was an. Ich glaube, allgemein überhaupt Geschichten sind halt einfach eine super Möglichkeit, um Brücken zu bauen. Das ist das, was wir hier hauptsächlich besprechen. Also ich habe lustigerweise letzte Woche eine Woche lang Workshop gegeben zum Thema eben Storytelling, in dem Fall mit Journalisten zum Beispiel zusammen. Und um da nochmal vertieft in das Thema einzusteigen, und da merkst du nochmal, meistens beim Halten selber, da merkst man selber nochmal, wie wichtig das Ganze ist, was man gerade bespricht, weil einfach nur die Geschichten ist ja auch das, was uns so ein bisschen von den Tieren unterscheidet, dass wir uns Geschichten weitergeben können und Geschichten halt uns so sehr prägen in dem, wie wir denken. Und da ist natürlich das unser Medium, was wir bedienen mit unserem, nicht mit dem Podcast, sondern mit dem, was wir im Hintergrund machen, ist, glaube ich, prädestiniert dafür, eben Brücken zwischen verschiedenen Menschen zu bauen und näher zusammenzubringen. Also das ist, glaube ich, der wichtigsten und der Hauptpunkt, den wir, glaube ich, mit unseren Geschichten und unseren Themen machen. Und ich glaube auch, deswegen ist ja auch immer wieder, merkt man vielleicht auch bei den Podcasts, die wir machen, immer so wichtig, dass man ja auch, deswegen ist immer die Frage bei mir auch immer so offen, eben wie erreichen wir mit unseren Geschichten dann am Ende auch diese Leute, weil wenn die Leute diese Filme sehen können und partizipieren können und in den Austausch gehen können damit, dann, glaube ich, haben wir auch viel erreicht mit dem, was wir erzählen. Und mit Geschichten meine ich natürlich nicht nur narrativ erzählte Sachen, sondern ich meine damit auch Dokumentarfilme, ne, und alles, was drumherum ist, auch Experimentalfilme.
Wir haben ja, das Schöne bei unserem Podcast ist ja, dass wir, wenn wir uns Filmprojekte anschauen oder einladen, dass es, klar kann es um die Story gehen oder um die Machart des Films, aber gerade in den letzten Jahren haben wir vermehrt eben auch mit Institutionen gesprochen oder Verbänden, die eine ganz besondere Position am Set oder außerhalb des Drehs haben, was ja auch wiederum zum Brückenbauen mit dazugehört. Also wenn man jetzt einen kleinen Ausblick gibt auf das, was uns auch in der Staffel erwartet. Dann haben wir zum Beispiel die Filmübersetzerinnen da. Die waren letztes Jahr schon bei mir in Dresden zu Gast und jetzt endlich kommt die Folge raus, die auch darüber sprechen, wie es denn überhaupt funktioniert, einen Film zu übersetzen und was es da auch braucht an Eigeninitiative, um eben eine gute Übersetzung zu leisten und was es auch für häufig auch prekäre Situationen gibt und wie man sich untereinander hilft in dem Verband. Aber zum Beispiel auch, was wir dieses Jahr in den Fokus setzen, ist eben das familienfreundliche Produzieren. Und dort geht es darum, was gibt es denn schon für eine Art von Leitfaden, der an die Produzentinnen gerichtet so eine Art Leitvision ist oder eine Inspiration, was andere Länder schon machen, um familienfreundliches Drehen zu ermöglichen. Da schauen wir so ein bisschen genauer drauf, was da möglich ist und was man vielleicht noch ausbauen kann.
Ja, und was auch Themen sind, die wir ansprechen werden, wir haben ja eine Reihe schon vor 2 Jahren gestartet mit How-to-Filmförderung, wo wir mit verschiedenen Filmförderanstalten ins Gespräch gehen, um den Weg zur Finanzierung und zur Förderung am Ende vielleicht auch für die Zuhörenden auch leichter zu machen, einfach nur weil man versteht, wie einfach der Prozess im Hintergrund funktioniert. Das wird auch ein Thema sein, was dieses Jahr auch weitergeführt wird und natürlich ein Thema, was uns ja in der Branche, wo wir nicht weggucken können, weil es ja immer größer wird und immer stärker wird und immer mehr Platz in der Branche bekommt. Also das Thema KI wird auch in diesem Jahr wieder angefasst, weil wir haben einfach da nochmal, es geht so schnell, was da passiert, dass es, glaube ich, sinnig ist, immer wieder da ein Update zu machen, zu sagen, wo stehen wir denn eigentlich heute im Vergleich zu vor 2 Jahren und wie gehen wir ethisch auch mit dieser Frage um, wenn es um die Nutzung von künstlicher Intelligenz in Filmen und Geschichten, ja, wenn es darum geht. Also ich glaube, wir haben viele spannende Themen, die euch erwarten werden. Und neben den Themen haben wir aber auch noch zusätzlich, vielleicht Maria, willst du dazu noch was sagen, auch noch andere Sachen, die vielleicht abseits davon passieren, die vielleicht gar nicht so auffallen. Also wir haben nämlich gemerkt, es gibt manche Leute, die uns über Spotify und die ganzen Podcast-Apps sehen, aber es gibt auch andere Leute, die uns auch noch über andere Kanäle vielleicht kennengelernt haben.
Genau, ja, also aktiv sind wir auf jeden Fall auf Instagram und auf Discord. Und bei Instagram gibt's und auch bei Discord mittlerweile immer die Posts zu den Folgen, die wir machen. Und zusätzlich, immer wenn wir Events haben, findet ihr das auch dort. Also sei es irgendwie, weil wir noch Bilder dazu teilen oder manchmal haben wir auch eine Live-Übertragung. Das gab's im letzten Jahr, das wollen wir auch weiterhin führen. Und auch noch stärker in die Richtung Live-Events auch über Discord gehen. Also dass man sozusagen sich hybrid dazuschalten kann. Und genau, da denke ich, dass in diesem Jahr noch mehr in die Richtung passieren wird. Wir sind auch mehr geworden bei Discord. Es gab jetzt auch gerade zur Berlinale viel Austausch, wo sich Leute connected haben zum Thema Festival, wo seid ihr unterwegs, wo kann man sich treffen und so weiter. Also wirklich als das, was es auch sein soll, also ein Film-Hub bislang halt in digitaler Form, wo man sich eben connecten kann. Und auch man hat auch da die Möglichkeit, tatsächlich ins Gespräch zu kommen über bestimmte Themen, auch unter anderem über sowas wie familienfreundliches Drehen oder über Arbeitsbedingungen am Set, wo man auch Spaces hat, in denen man ja sicher kommunizieren kann miteinander. Und das wollen wir auf jeden Fall noch weiter entwickeln und ausbauen und auch in diesem Jahr unbedingt auch mal ein Vor-Ort-Event in diese Richtung veranstalten.
Also wenn ihr euch für ein bestimmtes Department interessiert, seid aber in einem ganz anderen Department unterwegs, dann ist unser Discord-Kanal, der Filmmakers Hub, auf jeden Fall ein Ort, wo ihr auf die Suche gehen könnt, wo ihr andere Leute finden könnt, Work Buddies finden könnt vielleicht, wenn ihr sagt, ich brauche eigentlich mal so einen Ping-Pong-Partner für mein Treatment oder ich brauche mal jemand, der mir ein bisschen was erzählen kann über Festivaleinreichungen und würde da gerne mal mit jemandem sprechen. Das ist sozusagen unser Angebot für euch, um ein Filmnetzwerk zu schaffen, wo die verschiedenen Departments zusammenkommen können, ganz interdisziplinär. Und das findet ihr alles bei uns auf Instagram im Linktree. Da kriegt ihr die Discord-Einladung und da könnt ihr euch dann einfach einloggen und reingehen. Und wir haben, glaube ich,
auch über die Webseite.
Genau, richtig. Genau. Danke, Maria. Genau, auch über die Webseite findet ihr natürlich den Discord-Zugang. Ist eine Einladung, wo man draufklickt. Dann, wer es noch nicht hat, lädt sich das runter, Discord als Software. Und dann könnt ihr schon direkt loslegen.
Genau, das geht über jedes Gerät, ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Also egal, ob ihr ein iPhone oder ein Android-Gerät habt oder ein Laptop, es geht mit jedem Betriebssystem, sogar mit Linux.
Und vielleicht noch der Hinweis, dass wenn ihr mit uns ins Gespräch kommen wollt, könnt ihr über diese Plattform auch direkt mit uns sprechen. Also bei Discord antworten sowohl Eugene als auch ich öfter, aber man sieht ja auch direkt, wer schreibt. Bei Instagram sieht man ja nicht, wer schreibt. In der Regel bin das ich. aber kommt eben auch darauf vor, dass Susanne oder Eugene euch antworten. Aber da ich hauptsächlich das Social Media Kanal betreue, kommen die Antworten meistens von mir. Aber ihr könnt einfach jederzeit einfach mit uns in Kontakt treten, sei es über einen Kommentar in einem Beitrag oder eine direkte Nachricht. Wir gehen auf jeden Fall drauf ein.
Oder ganz oldschool per Mail, da findet ihr unsere Adressen von uns Vieren, von Sarah, Eugene, Maria und mir auf der Webseite.
Oder per Fax oder per Brief.
Per Fax, genau. Brieftaube kommt wieder.
Genau. Per Brief geht aber auch. Sorry, ich wollte dich noch kurz hinzufügen, weil das haben uns letztes Jahr ein paar Leute auch per Brief Zusendungen geschickt.
Also, sweet.
Genau, schön. Das gab's auch.
Das schon. Ist echt cool.
Ja.
Ich wollte mal in die Runde fragen, wenn ihr jetzt so hört, was so für neue Themen kommen. Maria und Sarah, gibt es bei euch so Sachen, wo ihr sagt, Mensch, können wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen? Habt ihr ein bestimmtes Thema, wo ihr sagt, das gehört eigentlich auch in den Indie-Film-Talk-Kosmos?
Also etwas, was es schon gab, aber was ich mir manchmal denke, was spannend sein könnte, das noch öfter zu machen, wäre mit mehr Gespräche noch mit SchauspielerInnen, weil das eine Perspektive ist, die auch sehr interessant sein kann, wenn es um Arbeitsbedingungen geht. Natürlich nicht nur für die Schauspielerinnen, auch für die ganze Crew ist es wichtig, aber das könnte tatsächlich noch ein Thema sein, aber auch nicht nur in Bezug auf Arbeitsbedingungen, sondern auch die Herausforderungen des Films, vor der Kamera stehen, auch in Bezug auf schwierige Szenen. Wir hatten ja auch schon sowas wie Intimacy Coordination. Das Thema hat sich ja auch weiterentwickelt. Ich glaube, da könnte man vielleicht auch mal wieder ein spannendes Thema zu machen, wie der aktuelle Stand in der Branche ist. Oder auch Ansprechpartner am Set, wenn man in Betreuung, also Compliance-Thema und so eine Sachen. Das könnte tatsächlich noch ein spannendes Thema sein.
Mhm. Da gibt es ja jetzt auch gerade ganz aktuell den Respect Code Film, der reingespült wird in die Filmbranche. Ein, so wie ich es verstanden habe, etwas festeres Papier zum Thema, wie gehen wir mit der Situation um, wenn etwas nicht so gut läuft am Set, und gibt es so etwas wie eine Vertrauensperson, also dass das auch ganz klar dekliniert und festgelegt werden muss und auch interne als auch externe Anlaufstellen. Das geht natürlich so ein bisschen in die Richtung der besonderen Positionen, die jetzt noch am Set dazukommen, neben Intimitätskoordination. Gerade hatte ich noch was anderes im Kopf, die verschiedenen Positionen, die auch jetzt mit dazukommen, um ein faires Filmemachen zu ermöglichen. Sarah, was hast du gerade im Kopf, wenn du so an Themen denkst, die du noch spannend findest?
Ich habe so ein bisschen über Ausbildung nachgedacht. Vor dem Hintergrund, also vorhin fiel ja auch schon mal das Wort Nachwuchsförderung. Und zwar hatte ich im vergangenen Jahr Kontakt mit einer Person, die gerne an die Hochschule wollte und ich glaube jetzt auch gerade immer noch aktiv dabei ist, sich vorzubereiten, also diesen Bewerbungsfilm zu machen und so weiter. Und in dem Zusammenhang war sie halt dabei, sich ein Team zusammenzusuchen, mit dem sie diesen Bewerbungsfilm macht. Und ich habe mich dann parallel halt gefragt, naja, welche Ausbildungsformen gibt es denn neben den Hochschulen, also jetzt für verschiedene Departments, jetzt nicht nur für Kamera, sondern vielleicht auch für Ton und alles andere, was noch dazu gehört. Genau, welche Quereinstiege gibt es da vielleicht? Und ich finde das, also deswegen finde ich auch insbesondere diese Frage am Anfang so spannend, wie seid ihr eigentlich zum Film gekommen, weil man da sehr unterschiedliche Geschichten einfach hört, wie die Leute zu ihren Berufen gekommen sind und zu dem, was sie jetzt heute eigentlich tun, und ich das sehr inspirierend finde. Genau. Deswegen einmal eine Aussprache dafür, dass ich die Frage gut finde und immer inspirierend. Und welche Quereinstiege gibt es eigentlich?
Ah, da denke ich natürlich gleich an Oliver Zenglein von Crew United, die ja mit, wie kommt man zum Film, heißt die Initiative. Oder, Eugene?
Oder ich will zum Film, oder?
Ich will zum Film. Vielen Dank. Ja, genau. Und da mal ins Gespräch zu gehen, Oliver, wenn du das hörst, wir müssen mal miteinander reden. Generell ist er ja auf ganz, ganz vielen tollen Projekten unterwegs, wie zum Beispiel auch den Fair Film Award, der ja auch einmal jährlich ausgezeichnet wird, wo dann auch nochmal ganz klar gemacht wird, welche Filme produzieren denn schon fair und was haben die denn Tolles gemacht, wo man sich inspirieren lassen kann. Brücken bauen. Eugene, Wie bauen wir noch Brücken?
Okay. Ist ja nicht, als ob wir schon ganz viel genannt haben. Wie bauen wir noch Brücken? Meinst du jetzt wir oder meinst du die Branche?
Sowohl als auch. Also ich meine, du hast ja recht, wir haben schon total viel genannt. Also allein sowas wie Discord, das bietet die Möglichkeit, Banden zu bilden, Gleichgesinnte zu suchen und zu finden, interdisziplinär in den Austausch zu gehen. In der Branche würde ich mir tatsächlich mehr Austausch wünschen zwischen Filmschaffenden und Institutionen. Also dass man nicht so konfrontativ ist, sondern auch eher also dass man mehr auch guckt, was brauchen die anderen, um das möglich zu machen, was man selber will. Ich darf jetzt gerade so ein bisschen ein kollaboratives Paper unterstützen beim Filmverband Sachsen, was noch nicht rausgegangen ist, wo wir mit verschiedenen Mitgliederinnen an einem Papier schreiben, also weg vom Positionspapier, was irgendwie vielleicht ein oder zwei Personen schreiben, hin zu wirklich die Stimmen des Verbandes mit reinnehmen und der Mitgliederinnen. Und die Forderungen, die jeweils gestellt werden an die filmischen Institutionen wie Sender, Streamer, Förderer, nicht nur als Forderung zu formulieren, sondern immer angeknüpft mit einem Best Practice, also zu sagen, das hätten wir gerne und wir haben in dem Land gesehen, die machen das so. Oder in dem Bundesland, könnte man da nicht was mitnehmen? Das ist gerade ein sehr spannender Prozess.
Das ist generell ein guter Punkt, finde ich, einfach mehr internationale Vernetzungen. Ich glaube, das brauchen wir gerade ganz stark, dass man sich eben zusammentut mit ähnlichen, also Institutionen und Filmschaffenden, die ähnliche Interessen verfolgen, weil auch gemeinsam mehr Unterstützung wahrscheinlich eingefordert werden kann, wenn man europäisch arbeitet und nicht nur in einem Land.
Stimmt, sich zusammentun.
Ja, aber sind da nicht eigentlich die Festivals schon die perfekte Basis für, wenn man jetzt sich in den Ländern drumherum umschaut? Es gibt ja überall Festivals und überall fahren ja die Leute hin. Und die sind ja nicht nur aus den Ländern, wo die Festivals stattfinden, sondern auch aus anderen.
Nee, genau, es gibt eine Art von Vernetzung, das gibt's schon. Ich glaube nicht, dass es... Aber ich weiß nicht, Maria, ob du das meintest. Es gibt schon die Vernetzung, aber es gibt halt, also es könnte ja mehr Vernetzung so in dieser Produktionsrichtung geben. Also dass man halt mehr versucht halt, lass uns vielleicht erstmal in Europa bleiben zum Beispiel, auch um das Thema Europa zu stärken, zu sagen, man vernetzt sich unter den Produzierenden. Man produziert nicht nur für den heimischen Markt, das ist besonders in Deutschland ja so ein Thema, dass man da schon manchmal Schwierigkeiten hat, eben für... Wenn man sagt, man möchte international produzieren, dass du schwieriger an Geld kommst, als wenn du sagst, ich produziere für auf Deutsch, für Deutsche, auch mit dem Regionaleffekt etc. Das muss eigentlich alles hier bleiben. Und dass man das vielleicht mehr stärkt, ein bisschen aufweicht und sagt, okay, wir sind eins, wir sind mehr als nur Deutschland und versuchen halt gemeinsam mehr zu produzieren. Ich glaube, bei der Auswertung gebe ich dir recht, da reist man überall hin und versucht halt Projekte zu machen. Es gibt natürlich auch immer wieder Co-Produktionen mit verschiedenen Ländern, das gibt's ja auch immer, aber eben ich glaube, es geht da mehr um die Stärkung, ne, dass man einfach wirklich sagt, so lasst uns von Anfang an mehr vernetzen, dass von Anfang an die Projekte auch internationaler produziert werden und ich glaube auch dadurch halt mehr so ein Wir-Gefühl entsteht halt einfach, ne?
Ja. Ich meine, wir haben natürlich sowas wie Crew United, wo man zumindest sieht, wer hat wo gearbeitet. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wenn man da als Premium-Mitglied in irgendeiner Form ist, ob es da eine Vernetzung oder eine Kontakt- oder eine Nachrichtenfunktion gibt. Was es ja jetzt seit neuestem gibt, ist ja dieses Patz Network, oder das gibt es schon länger, die, glaube ich, auch versuchen, Kreative auf jeden Fall zusammenzuschließen. Und es gibt in den Bundesländern natürlich auch immer diesen Austausch von Kreativen, aber tatsächlich speziell für Filmemacherinnen, dass es da, wie ich sag mal, so ein LinkedIn für Filmemacherinnen gibt, das ist, glaube ich, noch nicht so präsent.
Ich glaube, ich wollte noch eine Sache zum Thema Brücken bauen nochmal sagen, weil du es gerade auch angesprochen hattest. Also ich glaube, was ich noch hinzufügen wollen würde, wäre, dass auch etablierte Filmschaffende vielleicht, also es tun auch einige, ich will jetzt nicht sagen, dass keiner das tut, aber einfach nochmal auch hier wieder stärken, dass man mehr versucht halt eben den Nachwuchs oder den Talent mitzunehmen und zu unterstützen halt in die Branche zu kommen. Das hört man immer wieder mal von ein paar Filmschaffenden, die es auch wirklich angehen und versuchen, die Leute mit an die Sets zu holen und mit denen zu arbeiten. Es gibt auch Produktionen, die das zum Teil machen. Aber ich glaube, das kann man nicht genug machen. Ne? Und da geht es ja auch mir darum, zum Beispiel, wenn du ein junger Autor bist und ein Drehbuch geschrieben hast, noch nichts vorzuweisen hast, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, mal dein Drehbuch irgendwie mal von einem Profi lesen zu lassen und da einfach mal zu hören, okay, woran muss man noch arbeiten, wo muss man gucken. Also dieses Mentoringships in irgendeiner Art und Weise zu stärken, besonders in der Branche, wie in der wir uns bewegen, wo es nicht diese klaren Abschlüsse gibt, wo man sagt, okay, du musst diesen Abschluss haben, dann hast du das Papier in der Hand und kannst dann alles machen, was du mit diesem Abschluss machen kannst, ist sowas besonders hilfreich. Also diese Handreichung von den Etablierten da zu stärken, weil und ich glaube auch hier, da kommt dann oft die Aussage, naja, man kann sich ja immer bei uns melden, so eine Art. Ja, aber ich glaube, es ist immer der, in der Machtposition ein bisschen höher ist, muss die Hand erstmal ausstrecken, danke. Ausreichen ist auch gut. Ausstrecken, damit die Leute überhaupt das Gefühl haben, sie können danach greifen. Das sollte man eben weiter voranbringen.
Total noch einen Punkt getroffen, den ich auch im Kopf hatte. Jetzt könntest du Gedanken lesen, Eugene. Also auch dieses einmal Mentorin sein, Mentorin aber auch suchen. Also einmal, man ist eigentlich immer in der Position, also es, man muss, glaube ich, nicht erst einen Oscar gewinnen, um zu sagen, so, ich könnte jetzt Mentorin sein, sondern man kann da auch in einer bestimmten Position sich jemanden suchen, ohne dass es ein Mentoring-Programm gibt, kann man selbstständig werden und sagen, da gibt es jemanden, den möchte ich gerne ein bisschen mehr unterstützen, da sehe ich Potenzial oder da könnte ich ein paar Impulse geben. Es gibt auch im Internet wunderbare Hinweise, wie man denn als Mentorin agieren kann, also was gibt's denn da für Sachen, zum Beispiel tatsächlich über Themen zu sprechen, welche Literatur hat mich weitergebracht, welche Menschen haben mich weitergebracht, was hatten die für eine Persönlichkeit, welcher Kniff im beruflichen Leben hat mich total weitergebracht. Also auch zu überlegen, was kann ich als Menti in dem Falle tun, um weiterzukommen. Und da gab es so einen tollen Ausspruch von Julia von Heinz, den ich, glaube ich, schon öfter auch zitiert habe, als wir mit ihr bei der Televisionale vor vielen Jahren im Gespräch waren. Sie sagte, sie hat mal von Rosa von Braunheim mitbekommen, der sagte, tu jeden Tag eine Sache, die dich an dein Hauptziel näher bringt. Eine Mail, ein Anruf, ein Satz, den du dir niederschreibst, eine kleine Sache, die du dafür tust, um an dein Hauptziel näher zu kommen. Und das fand ich irgendwie sehr motivierend, weil das kriegt man auch hin, sich so eine Sache zu nehmen, zu sagen, heute habe ich mich mit einer Sache zumindest meinem Hauptziel gewidmet.
Das ist schön.
Ich habe richtig Gänsehaut bekommen.
Das ist doch, also.
Darf ich eine Sache noch sagen?
Ja.
Passt mich ganz gut. Ich habe gerade erst letzte Woche angefangen mit einem Freund, regelmäßige Meetings auszumachen, einmal im Monat, wo wir uns Ziele setzen, genau in diesen kreativen Themen, da einen Schritt weiterzukommen. Und wir vereinbaren ein paar To-Dos und die müssen dann zum nächsten Call erledigt sein.
Ah, stark. Ja, auch super. Ja, so Jurfix gemeinsam irgendwie festmachen mit jemandem. Also auch einen Workbuddy suchen, wo man sich gegenseitig unterstützt, da auch die Dinge zu tun. Voll gut.
Das ist doch eine schöne Klammer, um das Gespräch oder um die Nullfolge zu beenden, um die Staffel zu starten. Ja, ich glaube, es wird ein wildes, aufreibendes, interessantes, aber auch wichtiges Jahr. Und deswegen, ich freue mich darauf. Ich freue mich auf die Herausforderungen und auf die schönen und spannenden Gespräche, die wir gemeinsam führen werden. Dann würde ich sagen, wir können die Klappe zumachen und ich freue mich auf die nächste Folge.
Genau, wir freuen uns. Danke Sarah, danke Maria, schön, dass ihr mit dabei wart und uns die ganze Zeit so den Rücken stärkt, weil ohne so ein Team im Hintergrund wäre alles sehr viel schwieriger.
Das ist ein schönes Ende. Tschüss. Ja,
tschüss. Danke euch. Ciao.
Tschüss.